Ja, ich danke meinem Vorredner für die Vorstellung. Wir sind jetzt nicht ganz die Redaktion des Großen Tieres, wir sind zwei Autoren des Großen Tieres. Ein anderer Redakteur sitzt hier vorne mit dem berüchtigten und ich sehe in der Ankündigung schon erwähnten Merch-Stand, an dem man zwar leider keine Devotionalien kaufen kann, aber doch das, was wir noch übrig haben von den bisherigen Ausgaben, falls man es nicht schon hat, sich noch, soweit der Vorrat reicht. Ja. Es gibt auch das Neueste noch, wahrscheinlich nur noch drei Hefte oder so. Gut. Ja, das sollte irgendwo in dieser Kiste liegen. Sind alle schon weg? Gut, ich erkläre vielleicht nochmal ungefähr, um was es geht. Das Große Tier ist eine Zeitschrift, die aus verschiedenen Gründen vor jetzt nahezu 3 Jahren gegründet worden ist. Warum genau, das ist eine Frage, die wir heute, anders als es hier in der Ankündigung steht, nicht erfahren werden. Wir werden auch nicht erfahren, was der Name heißt. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Was man heute allenfalls erfahren wird, ist ungefähr, wie es in den Köpfen von den Leuten zugeht, die darin schreiben. Ich sehe hier außerdem, dass da ein Teil unseres nächsten Intros schon abgedruckt steht, in den Zeilen: Das große Tier geht in sein drittes Jahr. Niemand hätte gedacht, dass es so weit würde kommen müssen. Und wie es aussieht, wird es einstweilen auch dabei bleiben. Eine Zeitschrift ist, wie alles, was man tun oder lassen kann, an ihre Zeit gebunden. Und die Zeit, die etwas wie dieses Blatt nötig oder auch nur möglich gemacht hat, hat bisher nicht aufgehört. Also geht es weiter in Ermangelung eines Besseren. Und zugegeben, dieses Intro ist tatsächlich lächerlicherweise mit dem abgewandelten Hegel-Zitat "Wir müssen zugeben, dass alles weitergeht" überschrieben. Das stimmt auch tatsächlich. Das ist tatsächlich die Überschrift und das sind auch Zeilen aus dem nächsten Intro. Ich muss allerdings auch zugeben, dass der Rest von dem Intro noch nicht geschrieben worden ist und werde deswegen auf die bewährte Praxis zurückgreifen zur Einleitung, das Editorial oder Intro des letzten Heftes vorzulesen. Mit dem letzten Heft hat sich, wie man übrigens auch sehen kann, das Format des Blattes ein bisschen gewandelt und auch im Prinzip, wenn man so möchte, das Geschäftsmodell. Ich lese einfach mal vor. Die Ausgabe des großen Tieres, das Sie in den Krallen halten, ist nicht mehr das große Tier, jedenfalls nicht das, das Sie kennen und schätzen. Wir haben das Blatt optisch etwas verändert und in eine lose Blattsammlung umgewandelt, die Sie sich dann meinetwegen in eine unserer originalen großes Tier-Sammelordner einheften und in den Schrank stecken können oder sowas. Mit einem bis zum 1.11., das ist leider schon vorbei, abgeschlossenen Abonnement bekommen Sie frei Haus einen olivgrünen Ordner mit Krokodilhautstruktur zugeschickt. Wir haben außerdem unser Vertriebsmodell überdacht. Die bisherige Praxis, wie wir mit Abonnements umgegangen sind, war bereits sehr gut. Die neue wird noch viel besser sein. Wer das Heft beziehen will, wird im Voraus 15,51 Euro pro Jahr bezahlen und erwirbt damit das Recht, alles zugesandt zu bekommen, was wir in diesem Jahr produzieren, ganz egal, wie viel es sein wird. Dafür werden wir das Blatt künftig in wesentlich geringeren Abständen herausbringen, wogegen es aber auch dünner sein wird. Ich glaube, das ist ein Druckfehler. Außerdem sind wir in einen unbefristeten Ausstand getreten. Wie sich das auf unser Geschäftsmodell auswirken wird, steht noch aus. Was Sie in Fingerspitzen halten, ist sozusagen die Streikzeitung. Wir können übrigens den Streik insgesamt, am besten den allgemeinen, nur aufs Dringendste empfehlen und werden darauf hinwirken, die Idee so weit wie möglich zu verbreiten. Selbstverständlich arbeiten wir auch nicht gegen Lohn beim großen Tier, Aber wir produzieren ja doch und sind verwickelt in die Produktion des Bewusstseins einer sehr kleinen Szene, welches Bewusstsein wir wissen unrettbar ein falsches ist. Die Szene selbst ist übrigens anscheinend in völlige Auflösung geraten. Unsere Kritik dieser Szene, die als Selbstkritik gemeint war, ist damit im Kern überholt. An den Debatten, in denen diese Auflösung verläuft, haben wir keinen Anteil. Dieses rollende Desaster wird nur neue Szenen produzieren, die genauso vernagelt sein werden wie die alten. Dafür werden wir keine Hand rühren. Wir fordern nach wie vor ein neues Alignment, eine Umgruppierung, eine neue Konstellation und wir haben kein Problem damit, das eigene Publikum zu bestreiten. Wir würden insgesamt weniger von dem erbaulichen philosophischen Schmus drucken, mit dem wir es bisher bei Laune gehalten haben und vielleicht auch überhaupt weniger irgendwie Vorzeigbares. Vielleicht auch ausgabenweise nur völligen Blödsinn, wer weiß es schon. Die antideutsche Literatur ist zuletzt so gut wie ihr Publikum und wer sind wir, etwas Besseres sein zu wollen? Und solange dieses Publikum sich nicht irgendwie ein Mindset anbequemt, das den Anforderungen dieser Zeit und der Dinge, die noch zu fürchten stehen, auch nur irgendwie genügt, wollen wir in dieser oder jener Form eben auflauern und es ängstigen. Aus dem Hinterhalt der Negativität, unter Vortäuschung falscher Tatsachen und wenn es sein muss, auch mit nichts als der Wahrheit. Also spricht das große Tier. Nachtrag. Weil das sachgerechte Einordnen der einzelnen Texte in den beigefügten olivgrünen Ordnern nicht möglich sein wird, hat die dafür verantwortlich zeichnende Abteilung sich Hashtags einfallen lassen. Ein Wort zur Anwendung. Sie brauchen nur einfach in der Realität, in die gegebenen Suchformulare einzufügen. Die nötige Ordnung der Beiträge ergibt sich dann von selbst. So. Wir fangen an mit einem Text, der schon einige Ausgaben alt ist. Vielleicht zwei Ausgaben alt ist. Vielleicht hat ihn der eine oder andere ja doch noch nicht gelesen. Das ist ein Text von unserem Autor, meinem verehrten Kollegen Schnittler.
Ja.
Und er heißt Keiner kommt hier lebend raus.
Eigentlich wollte ich mich noch vorher beschweren, dass ich hier erstens nicht rauchen darf und zweitens kein Mikrofon kriege. Ich fühle mich erst dann mächtig und groß, wenn ich ein Mikrofon bekomme. Egal, wie klein das Publikum ist.
Und das Mikrofon.
Also ich komme nur noch das nächste Mal nur dann nach Freiburg, wenn ich erstens rauchen darf, ja, weil das zur Performance des Künstlers gehört, und zweitens ein Mikrofon bekomme. So. Nur um das klarzustellen.
Mikrofon. Technisch gesehen haben wir ja Mikrofone, aber die
ja.
Machen uns nicht lauter.
So, wir machen das folgendermaßen. Finkenberger liest meine Fußnoten, weil ich die Unsitte habe, allzu viele und allzu lange Fußnoten anzufügen. Und das sehr schwierig wäre für mich, das jetzt beides zu lesen, weil es auf der fünften Seite ist und so weiter. Und deswegen liest er die Fußnoten. Mhm. Ich hoffe, das funktioniert.
Es ist wie Ebermann und Trampert, nur ohne Ebermann und Trampert.
Keiner kommt hier lebend raus. Als Arbeitsmarktdienstleister bezeichnet sich die Firma auf ihrer Homepage und diese Selbstbezeichnung ist ebenso nichtssagend wie die Umschreibung ihrer Tätigkeit. Wir bieten interessierten Personen, Betrieben und öffentlichen Organisationen, Arbeitsagenturen, Argen, Kommunen und Behörden ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um die Themen Arbeitsmarkt und Integration. Übersetzt, hier handelt es sich um eine privatwirtschaftende Außendienststelle des Arbeitsamtes, die Vermittlungsarbeit auf Provisionsbasis übernimmt. In Frankfurt besitzt dieser Arbeitsmarktdienstleister 3 Filialen und ein mehrstöckiges Schulungszentrum in bester Lage. Dass interessierte Personen und Betriebe die angebotenen Dienste freiwillig in Anspruch nehmen, ist sicherlich Blödsinn. Warum sollten sie? Derlei Firmen sind dazu gegründet worden, um diejenigen zu vermitteln, zu deren Weiterreichung in die Lohnarbeit sich das Amt außerstande sieht. Sie existieren seit Jahren in jedem Kaff. In informierten Kreisen geht man davon aus, dass pro Kopf bei erfolgreicher Vermittlung rund 2.000 Euro Provision vom Arbeitsamt gezahlt werden. Man darf getrost davon ausgehen, das Geschäft läuft blendend. Wer als Lohnarbeitsloser und von Arbeitslosengeld abhängiger Mensch nicht fleißig genug Bewerbungen schreibt, Termine verpennt, angeordnete Maßnahmen verweigert, 1-Euro-Jobs, Bewerbungstrainings, unbezahlte Praktika, Werbeveranstaltungen von Zeitarbeitsfirmen etc. oder sich ansonsten unwillig zeigt, jeden Blödsinn mitzumachen und jeden Drecksjob anzunehmen, um aus der Arbeitslosenstatistik herauszukommen und lieber seine Zeit mit etwas ihm oder ihr sinnvoller Erscheinendem verbringt, fällt unter den Sanktionskatalog der Mitwirkungspflicht. 15% Kürzung der Bezüge, 30% Kürzung der Bezüge, 45% Kürzung der Bezüge und zuletzt Ernährungsgutscheine. Die konsequente oder nicht konsequente Anwendung dieser Strafmaßnahmen obliegt dem PAP, dem persönlichen Ansprechpartner, dem Sachbearbeiter. Die damit notwendig einhergehende Willkür ist eine gewollte Vervollkommnung der repressiven Atmosphäre, die auf dem Arbeitsamt vorherrscht. Die Androhung einer Kürzung brachte mich ebenfalls zum erwähnten Frankfurter Arbeitsmarktdienstleister. Für 3 Monate sollte ich 2-mal wöchentlich in dessen Büro antanzen, um mich vermitteln zu lassen. Der junge Mann, dem ich dort gegenüber saß, war ein echter Profi, mit allen psychologischen Wassern gewaschen, ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Während der ersten 3 Termine war er freundlich, fragte scheinbar aus ehrlichem Interesse nach dem Privatleben und nach persönlichen Interessen, sprach von individuellen Lebenswegen, plauderte unverbindlich daher und erstellte während dieses Smalltalks ohne mein Zutun ganz nebenbei das, was er für eine professionelle Bewerbungsmappe hält. Alles erstunken und erlogen. Kurzzeitig vermochte er sogar, mir einen gewissen, den Arbeitsmarkt betreffenden Optimismus einzuflößen. Er versprach, keine Zeitarbeit zu vermitteln, schwadronierte von anständigen Löhnen und seinen guten Kontakten in die Welt der Arbeitgeber, prahlte mit seinen Vermittlungserfolgen und gab sich im Allgemeinen leutselig und gutmütig. Einen Riss bekam dieses beruhigende Bild, als ich es partout nicht fertigbrachte, auf einem Bewerbungsfoto ausreichend zu lächeln. Nach dem 3. Versuch mit seiner Digitalkamera fing er unvermittelt an zu brüllen, drohte mit der Mitwirkungspflicht und machte ernsthafte Anstalten, meine Sachbearbeiterin telefonisch über mein Fehlverhalten zu informieren. Folgerichtig zog er in den kommenden Wochen hemmungslos die Daumenschrauben an. Von Vermittlung keine Rede mehr. Die gespielte Freundlichkeit war verflogen. Ich musste wöchentlich 10 Bewerbungen schreiben und in einem Vordruck Name und E-Mail-Adresse der Firma und einen individuellen Bewerbungstext als Nachweis eintragen. Als ich nach 2 Wochen aus Nachlässigkeit, er hat tatsächlich jede Firma auf ihre Existenz hin im Internet nachgegoogelt und gegebenenfalls auch dort angerufen, ein falsches Anschreiben an die falsche Firma geschickt habe, wurde es noch schlimmer. Geschrei, wildes Gestikulieren, wüste Drohungen. Er prophezeite eine 45-Stunden-Woche in einer Hanauer Spinatverpackfabrik, die er auch gerne zwangsweise vermitteln könne. Trotzdem unterlief ich seine Maßnahmen, wo es nur ging. Ich schrieb Bewerbungsschreiben an Freunde, versendete meinen Lebenslauf an falsche E-Mail-Adressen und bei 2 Bewerbungsgesprächen habe ich mich absichtlich daneben benommen. Klappte ganz gut, seine Laune wurde aber naturgemäß immer schlechter. Das Geschrei und das penetrante Pochen auf Sekundärtugenden und längst widerlegte Propagandalügen, Sie können doch nicht auf Kosten der Allgemeinheit leben, haben Sie überhaupt kein schlechtes Gewissen, denken Sie doch einmal an die Rente, wurde schier unerträglich. Nachdem ich 2 Drittel dieser Wiedereingliederungsmaßnahme hinter mich gebracht hatte, wurde ich in sogenannte Seminare geschickt, die ab da wöchentlich stattfanden. Die Titel der ersten 3 Veranstaltungen ließen nichts Gutes erahnen. Erstens, Networking im Sinne meines zukünftigen Arbeitsplatzes. Zweitens, Gesundheit und Stressbewältigung für die erfolgreiche Jobsuche. Drittens, zwischenmenschliche Kommunikation am Arbeitsplatz. Dauer jeweils 6 Stunden plus einer halbstündigen Pause. Leiterin, Frau Dr. P., eine grauberockte, hoffentlich kinderlose, etwa 40-jährige Frau mit dunkelblondem Haar, lautstarkem Organ und sportlicher Figur.
Anhand Ihrer Ausführungen und nach ein paar kritischen Fragen war leicht festzustellen, dass Frau Dr. P. offensichtlich prinzipiell nicht in der Lage ist, Freundeskreis und Bekanntenkreis, Geschäftskontakte und private Beziehungen begrifflich auseinanderzuhalten. Ein erschreckendes Ausmaß an Selbstentfremdung.
Der völlig enthemmte Arbeitsmarktvermittler, der mich in den Wochen zuvor unter 4 Augen in die Mangel genommen hatte, saß auf seinem Posten nicht lediglich aufgrund schlechten Recruitments von Arbeitsmarktdienstleister-Arbeitgeberseite. Seine Verbalinjurien waren keine unprofessionellen Patzer. Der Mann ist kein Unikat und ich hatte mit ihm nicht einfach Pech gehabt, wie ich bis dahin naiv mutmaßte. Der repressive Umgang hatte System. Das erste Seminar war der beste Beweis dafür. Nach einer auf das angekündigte Thema Networking hin ausgerichteten Fragerunde, benutzen Sie ein Handy? Wer von Ihnen hat schon einmal von sozialen Netzwerken gehört? Waren Sie schon einmal im Internet? Ihr Nachbar kann auch ein Teil Ihres sozialen Netzwerkes werden, sprechen Sie ihn doch einfach an. wurde ich zusammen mit einem 55-jährigen arabischstämmigen Doktor der Philosophie,
akademischer Titel nicht anerkannt, zu alt, arbeitslos,
einer alleinerziehenden Mutter von 3 Kindern,
Scheinselbstständigkeit, Schulden, dreifache Mutter, arbeitslos,
einem ehemaligen Casino-Mitarbeiter,
Arbeitgeberpleite, arbeitslos,
einem sich selbst als Kommunisten bezeichnenden Serben,
jahrelange konsequente Arbeitsverweigerung, arbeitslos,
einer jungen Frau aus Afrika,
wenig Deutschkenntnisse, schwarz, arbeitslos,
einer sehr unglücklich dreinblickenden Frau,
offensichtlich zu übergewichtig, arbeitslos,
und ein paar anderen Namenlosen. Von den 20 vorgeladenen Personen konnten sich 9 die Selbstachtung leisten und sind gleich daheim geblieben, dazu genötigt, soziale Situationen in einem Rollenspiel nachzustellen. Die Aufgabe bestand darin, zum Beispiel in einer Kneipe ein Gespräch mit einer fremden Person zu beginnen, um in kürzester Zeit, unaufdringlich, aber zielgerichtet, mit dem jeweiligen Gegenüber auf das Thema Lohnarbeit zu sprechen zu kommen. Nach dem Rollenspiel gab es eine Manöverkritik. Bestimmen Sie in Ihrem sozialen Netzwerk die relevanten Knotenpunkte und platzieren Sie sich in Ihrer Nähe. Frau Dr. P. glaubte an diese Formeln, so schien es, und sie verbreitete weiteres, entsprechend allgemeinplätzliches Geschwätz. Mit dem serbischen Kollegen, der während des Vortrags mehrfach lautstark anmerkte, dass er die ganze Veranstaltung für Sklavenpropaganda halte, lieferte sie sich einige kurze verbale Gefechte, die sie mittels eines kaltschnäuzigen Verweises auf die Mitwirkungspflicht allesamt für sich entschied. Nach 3 Stunden ging es mir durch bloßes Zuhören genauso mies wie dem abgewatschten Delinquenten. Nach der Pause ging es ans Eingemachte. Ein 10-seitiger Katalog wurde verteilt, in dem die bisher vermittelten Networking-Weisheiten zusammengefasst waren. Mit einer Heftklammer angehängt waren 2 Formblätter, auf denen wir nun Personen aus unserem Bekanntenkreis eintragen sollten. Na, ich glaube, die 0 steht da falsch.
Jetzt steht da die 0, na gut.
Alles klar. Die arbeitsplatzmäßige Relevanz der einzelnen Sozialkontakte musste in einer Skala von 1 bis 6 benotet und mit individuellen Vermerken pedantisiert werden. Unmut regte sich im Publikum. Die dicke Frau, die vor mir saß, drehte sich hilfesuchend zu mir um und lächelte verschämt, als wolle sie fragen, ist das ernst gemeint? Die Afrikanerin meldete sich und teilte in schlechtem Deutsch mit, dass sie sich weigere, ihre Freundinnen und Freunde auf dem Blatt einzutragen. Der serbische Kommunist sprang ihr zur Seite und verkündete, sein Bekanntenkreis bestände sowieso nur aus Arbeitslosen und dass deswegen dort keine Jobs zu holen seien und die Schreibarbeit somit umsonst wäre. Frau Doktor war an der Grenze ihrer sozialtechnischen Fähigkeiten angelangt und an diesem Punkt brachte sie auch niemanden mehr dazu, bei einem weiteren Rollenspiel mitzutun. Knotenpunkte kennenlernen in der U-Bahn.
Ich versichere an dieser Stelle, wie auch bei dem Rest dieses Artikels, dass ich mir nicht ein Wort ausgedacht habe und dass ich alles so zugetragen habe, wie ich es hier beschrieben habe.
Wir verbrachten den Rest des Seminars mit dem verordneten Lesen der von ihr selbst zusammengestellten Networking-Broschüre. Gesundheit und Stressbewältigung für die erfolgreiche Jobsuche. Mit derselben Besatzung wie eine Woche zuvor saß ich erneut in dem schlecht belüfteten Seminarraum. Die Frau im grauen Rock in ihrer Rolle als Mentorin des Prekariats vor der Tafel. Begonnen wurde wieder mit einer Fragerunde. Ausschließlich Suggestivfragen, die einem einzigen Zweck dienten, nämlich weiter Propaganda zu verbreiten. Was können Sie an Ihrer Essgewohnheiten verändern, um gesünder zu leben? Gerne wäre sie nach dieser Frage auf die Ernährungspyramide zu sprechen gekommen, die sie neben der Tafel auf eine Leinwand projizierte. Leider wurde der gewünschte Ablauf erneut torpediert. Ich kann gar nichts tun, weil ich als Hartz-IV-Empfängerin nicht genug Geld habe und immer das kaufen muss, was ich mir gerade leisten kann, vermeldete eine der Frauen und nachdem auch der Nächste sich weigerte, die gewünschten Antworten zu geben und stattdessen begann, minutenlang über verschiedene Ernährungsphilosophien zu referieren, die er sich vermutlich auf der GMX-Startseite und bei Wikipedia zusammengelesen hatte, gab die Seminarleiterin genervt auf und switchte zur nächsten Frage. Was können Sie gegen den alltäglichen Stress tun, den wir alle kennen? Stellen Sie sich doch bitte einmal eine alltägliche Situation vor. Sie fahren mit dem Auto auf der Landstraße und vor Ihnen fährt ein Traktor. Sie hatte ihren Satz noch nicht zu Ende gebracht, da wurde sie schon aus dem Publikum unterbrochen. Als Arbeitslose dürfen doch gar kein Auto besitzen. Das ist doch schon seit Jahren Gesetz. Einige lachten und die Laune der Dame verschlechterte sich zusehends. Wenn Sie hier weiter stören wollen, kann ich Sie auch nach Hause schicken und ich berichte Ihrem Sachbearbeiter von Ihrem Verhalten. Das fängt ja gut an. Nach dieser kleinen, unplanmäßigen Aufregung sammelte sie sich kurz, blickte in ihre Unterlagen und fuhr mit der nächsten Frage fort. Sagen Sie mir doch bitte einmal ein Beispiel, wie Sie Ihr soziales Umfeld verändern könnten, um in Zukunft weniger Stress zu haben. Der studierte Araber meldete sich und gab eine Antwort, die ebenfalls auf Zustimmung im Publikum traf. Ich kann an meinem sozialen Umfeld überhaupt nichts ändern. Wenn ich auf die Straße gehe und die ganzen armen Leute sehe, da geht es mir schlecht. Ich kann nichts ändern, dafür bräuchte ich viel Geld, um den Leuten etwas geben zu können. Unvermittelt fing sie an zu brüllen. Wir diskutieren hier nicht politisch. Wir sprechen hier nur über Dinge, die sie an sich selbst verändern können, um stressfreier zu leben, damit sie bald einer geregelten Tätigkeit nachgehen können. Damit war die inhaltliche Stoßrichtung dieser Veranstaltung klar zu erkennen. Das allgemeine Elend der kapitalistischen Produktionsweise, das einem zum bloßen Arbeitskraftbehälter degradierten Menschen sukzessive verunmöglicht weiterzumachen wie bisher, ohne dabei ernsthaften psychischen oder physischen Schaden in Kauf nehmen zu müssen, wird in ein persönliches, von jedem selbst zu lösendes Problem der richtigen Lebensführung umgedeutet.
Zitat: Das Gesetz endlich, welches die relative Überbevölkerung oder industrielle Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Akkumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephaistos an den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, das heißt auf der Seite der Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert. Das Kapital MEW 23.675. Dies alles soll also aus individuellen Fehlern hervorgehen und zu beseitigen sein. Anmerkung des Verfassers.
Das auf entsprechende Selbstoptimierung getrimmte bürgerliche Konkurrenzsubjekt, in diesem Fall glaubwürdig verkörpert durch Frau Dr. P., entlässt niemanden aus dem selbstgeschaffenen Hades und verfolgt als Wächter der toten Welt jene, die sich anschicken, aus diesem Feuerkreis der Selbstentfremdung zu entfliehen. Wenn es mir schlecht geht, soll es dir auch schlecht gehen, lautet das unausgesprochene Credo der Leistungsträger. Deren Widerpart, die Mitglieder der industriellen Reservearmee, die Lohnarbeitsscheuen, die bis zur Arbeitsunfähigkeit Beschädigten, diejenigen, die hartnäckig auf das beharren, was sie für eine würdige Entlohnung für ehrliche Arbeit halten, und all die anderen, die aus mannigfaltigsten Gründen nur fressen und nicht zur alltäglichen Reproduktion und Produktion des materiellen gesellschaftlichen Reichtums beitragen, müssen mittels Drohungen, Erniedrigungen, einem Leben in materiellem Mangel und anderer Quälereien zu befolgen lernen. Findest du keinen Job, weil auf dem Arbeitsmarkt deine Arbeitskraft nicht benötigt wird, bist du selber schuld. Drücke erneut die Schulbank. Bilde dich weiter. Nimm ab. Lebe gesund. Sei immer freundlich. Friss Dreck und nenne es ein Festmahl. Kurz, recke, strecke, strebe und geißel dich. Rede den Leuten nach dem Mund. Tritt nach unten, buckel nach oben. Räume die Konkurrenz aus dem Weg. Schreibe Werbungen und ertrage jede Ablehnung. Aber denke bloß nicht darüber nach und thematisiere auf keinen Fall den Umstand, dass die eigene, ausschließlich an den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals gemessene, objektive Überflüssigkeit, die sich tagtäglich schmerzhaft ins Bewusstsein drängt, etwas mit dem menschenfeindlichen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse und der zugrunde liegenden kapitalistischen Produktionsweise zu tun hat. Schwindel nicht bloß, glaube an den Schwindel.
Es ist, als hätte dieser Abschaum Brechts Flüchtlingsgespräche gelesen und sich Herrenreiters Methode zu eigen gemacht. Zitat: Kalle Doppelpunkt. Ich erinnere mich, dass wir gleich am ersten Tag eine gute Lektion erhalten haben. Wie wir ins Klassenzimmer gekommen sind, gewaschen, mit einem Ranzen und die Eltern weggeschickt waren, sind wir an der Wand aufgestellt worden und dann hat der Lehrer kommandiert: Jeder einen Platz suchen! Und wir sind zu den Bänken gegangen, und weil ein Platz zu wenig da war, hat ein Schüler keinen gefunden und ist im Gang zwischen den Bänken gestanden, wie alle gesessen sind. Der Lehrer hat ihn stehend erwischt und ihm eine Maulschelle gelangt. Das war für uns alle eine sehr gute Lehre, dass man nicht Pech haben darf. Ziffel Doppelpunkt, das war ein Genius von einem Lehrer, wie hat er gehießen? Kalle Doppelpunkt, Herrenreiter mit Doppel-T. Ziffel, ein wie feines Modell im Kleinen, der aufgestellt hat, mit zu wenig Bänken. Und doch habt ihr die Welt, die euch erwartet hat, klar vor Augen gehabt nach sowas. Nur mit ein paar kühnen Strichen hat er sie skizziert. Aber doch ist sie plastisch vor euch gestanden, von einem Meister hingestellt. Und ich wette, er hat es ganz instinktiv gemacht, aus der reinen Intuition heraus. Ein einfacher Volksschullehrer. Brecht, Flüchtlingsgespräche, gesammelte Werke 14, Seite 1405f.
Von dieser bürgerlichen Lebenslüge, in deren variationsreichen Erzählungen der Mensch immer wieder als Robinson, als gesellschaftlich lebender Einzelner figuriert, leben abertausende Lebenshilfe-Bücherproduzentinnen und Ratgeber-Sendungsmacher. Diese ideologische Vorstellung ist ein weit verbreiteter Allgemeinplatz und Frau Dr. P. wollte sich diese Tatsache instinktiv zunutze machen, um die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer über ihr individuelles Limit hinaus unter Druck setzen zu können.
Zitat, die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, das heißt die Klasse, welche die herrschende materielle Gewalt der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die deutsche Ideologie, MEB, Band 3, Seite... Entschuldigung.
Weiter. Die Leute haben dieses Spielchen aber nicht mitgemacht. Für die alleinerziehende Mutter von drei Kindern, für die junge Afrikanerin, für den arabischstämmigen Philosophen und alle anderen war die Schmerzgrenze erreicht. Keine Ideologie ohne materielle Basis. Das Geschwätz von Frau Dr. P. ging an ihrer Lebensrealität vorbei und damit blieb für sie jede Möglichkeit, den verlangten konstitutiven Akt des Selbstbetrugs nachzuvollziehen, verstellt. Nach der Pause wurde Schlaflosigkeit als Quelle für alltäglichen Stress ausgemacht. Was kann man tun gegen Schlaflosigkeit? Eine reguläre Wortmeldung vom serbischen Kommunisten. Man kann die ganze Nacht fernsehen, wenn man arbeitslos ist. Morgens um 10 fallen die Augen schon von alleine zu. Wieder Gelächter, wieder Geschrei vom Lehrerpult. Nun begann sie mit den existenziellen Ängsten und Wünschen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu spielen. Sie befragte die mehrfache Mutter, und das perfideste ist, diese hatte zuvor berichtet, wie sie sich mit einem Nagelpflegeservice selbstständig zu machen versucht hatte, nachdem sie der Mann verlassen hatte. Nach einer Pleite saß sie nun tief in der Schuldenfalle und musste zum Arbeitsamt gehen. Ob sie nicht den Wunsch hege, ihren Kindern einmal einen Urlaub in fernen Ländern zu gönnen? Ja, das wünsche ich mir schon. Ich glaube nur kaum, dass ich mir das jemals leisten kann als Ungelernte. Die Antwort klang gequält und das zuvor heiter gestimmte Publikum verstimmte. Das zielsicher bediente Bild der treusorgenden Mutter machte auf unterschiedliche Weise betroffen. Die Afrikanerin blickte verschämt auf den Boden und der arabischstämmige Philosoph, selber Vater von 4 erwachsenen Sprösslingen, murmelte, du musst neu heiraten. Die bedrückende Zwangslage der Frau war allen klar und jeder Mensch mit einem sozial verträglichen Mindestmaß an Empathie hätte an dieser Stelle mit der eindringlichen Fragerei aufgehört. Nicht so Frau Dr. P., die meinte, einen Hebel zur Unterminierung des trotzig präsentierten Selbstbewusstseins gefunden zu haben. Zielsicher wendet sie sich mit der nächsten Frage an das gesamte Auditorium und an die Eltern unter uns im Speziellen. Denken Sie doch einmal an das Alter. Sie wollen doch bestimmt einmal eine anständige Rente bekommen und nicht Ihren Kindern auf der Tasche liegen müssen. In das anschließende ratlose Gemurmel platzte erneut der Serbe und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen ihm, dem Araber und der Seminarleiterin, das nach wenigen Minuten in wildes Geschrei mündete. Serbe. So etwas können Sie der Frau doch nicht sagen. Sie wissen doch ganz genau, dass sie auf dem Arbeitsmarkt nur schlecht bezahlte Zeitarbeit finden wird. Dr. P., das ist nicht ganz richtig. Auch Zeitarbeitsfirmen zahlen inzwischen in vielen Branchen den Mindestlohn. Wir hatten hier gestern einen Vertreter von Randstad, einer großen Zeitarbeitsfirma, und wäre sie hier gewesen, hätte sie erfahren können, dass diese Klischees, die überall verbreitet werden über die Zeitarbeit, längst nicht mehr stimmen. Serbe, na und? Mehr als 1000 Euro monatlich kommt nicht herum. Was man dabei an Beiträgen bezahlt, reicht niemals für eine gute Rente. Das Scheißargument mit der Rente, das ist sowieso eine Lüge. Dr. P., in einem extrem herrischen Tonfall, wir diskutieren hier nicht politisch. Nach einer kurzen Atempause und in einem schlagartig einsetzenden, freundlicheren Tonfall, anstatt hier immer nur rumzumeckern, sollten Sie lieber einmal von Ihren Träumen sprechen und diese versuchen zu verwirklichen. Serbe, natürlich habe ich Träume, ich wäre gern Millionär. Alle lachten. Dr. P., nein, machen Sie sich doch einmal realistische Träume. Träume, die Sie hier und jetzt auch verwirklichen können. Araber, du verstehst das nicht. Du musst davon träumen, für 850 Euro netto 45 Stunden pro Woche zu arbeiten. Wenn du davon träumst, dann sind deine Träume realistisch. Alle lachten ausgiebig, sogar die dicke Frau in der ersten Reihe. Der Araber und der Serbe, die nebeneinander saßen, gaben sich zur gegenseitigen Aufmunterung High Five. Dr. P., bitte lassen Sie das. Ab diesem Punkt wurde es unübersichtlich und es ist mir nicht möglich, die geführte Diskussion wiederzugeben. Frau Dr. P. verbreitete noch weiteren gehässigen Unsinn und brüllte noch mehrfach durch den Raum, wir diskutieren hier nicht politisch. Auf die Androhung ernsthafter Sanktionen erwiderte der Serbe, dass ihm diese inzwischen scheißegal seien und dass er gerne von Essensgutscheinen lebe, wenn er nur nicht noch einmal so eine scheiß Sklavenpropaganda zu hören bekommen würde. Bezugnehmend auf die aktuelle Nachrichtenlage schob er noch hinterher, dass ihm die Bombardierung Kerneuropas mit Atombomben durch Nordkorea ganz recht sei, damit der Dreck hier ein Ende hat. Die Pause beendet diese Diskussion. Anstatt nach 3 Zigaretten wieder brav in das Seminar zurückzukehren, schaltete ich mein Mobile aus, ging nach Hause und legte mich schlafen. Am nächsten Tag bin ich zu meiner Sachbearbeiterin auf dem Arbeitsamt gegangen und habe ihr mitgeteilt, dass ich den bösen Spaß nicht mehr mitmache und lieber eine Kürzung in Kauf nehme, anstatt meine Lebenszeit und Nervenkraft weiterhin mit diesen Seminaren zu vergeuden. Sie hörte sich meine Einwände geduldig an und teilte mir mit, dass sie meine Gründe für vernünftig halte und versprach mir, von einer Kürzung der Bezüge Abstand zu nehmen. Diese Reaktion hatte ich beileibe nicht erwartet. Da war sie wieder, die allgegenwärtige Willkür auf dem Arbeitsamt.
So, das ist natürlich ein fast versöhnlicher Ausklang. Wir gehen einfach weiter und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Jetzt kommt ein bisschen was von dem philosophischen Schmus, mit dem wir unsere Leser nicht mehr behelligen. Aber ihr seid ja nicht unsere Leser, sondern unsere Hörer. Und deswegen erbaulicher philosophischer Schmus. Das Zeitalter des Poststrukturalismus. Man kann viel, aber immer noch zu wenig über ein Zeitalter wissen, wenn man die Philosophien kennt, die in ihm vorherrschen. Umgekehrt besteht zumindest die Möglichkeit, dass aus einer Kritik der vorherrschenden Philosophien eine Kritik entwickelt werden kann, die das Zeitalter insgesamt trifft und Veränderung möglich macht. In unserem Zeitalter herrscht neben dem Positivismus immer noch eine Lehre vor, die man verlegen Poststrukturalismus nennt, abgeleitet von der älteren Lehre des Strukturalismus, von der sie sich Ende der 1960er offenbar teils abwandte und sie teils weiterführte. Die Vorsilbe Post scheint immer verwandt zu werden, wenn man eine Fortdauer beschreiben will, die durch einen Bruch vermittelt ist und man nicht genau sagen möchte, wo der Bruch liegt und worin die Fortdauer. Die bisherige ideologiekritische Schule hat, wie mir scheint, eine Kritik, die den Gegenstand trifft, nur fragmentarisch geliefert, vielleicht aus Geringschätzung gegen die Philosophie, ohne Gründe für diese Geringschätzung liefern zu wollen. Derweil entfaltet der Poststrukturalismus, soll ich weiter so arrogant weiterreden oder soll ich ein bisschen lebendiger?
Ich höre gar nicht zu.
Derweil entfaltet der Poststrukturalismus seine Wirkung als ausgesprochene Schulphilosophie, was ihm ausgesprochen gut gelingt, als wäre er eigens für die Art gebräuchlicher akademischer Einführung entworfen, die es darauf absehen, den Studierenden als eine Methode beizubringen, die es zu handhaben gilt und nicht als ein Rätsel, das aufzulösen wäre. Ein bisschen weniger märchenhaft. Vielleicht ist sogar der Name irreführend. Manche benutzen den Namen des Postmodernismus, der aber auch nicht vielsagender ist. Es wird nicht besser. Poststrukturalismus bezeichnet eine Richtung, die vom Strukturalismus herkommend sich irgendwann genötigt gesehen hat, die Grenzen dieser Richtung durch Rezeption einer Reihe von anderen Lehrtraditionen zu erweitern und die dadurch ihre Fähigkeit bewiesen hat, andere Traditionen gewissermaßen zu verdauen. Diese Fähigkeit macht ihn gewissermaßen chimärisch. Zu seinem Programm gehört auch, sich auf keines festzulegen, zu seiner Methode etwas, das wie systematische Willkür aussehen kann, ein System behauptet nicht zu haben. Kritik müsste ihn an seinem Ursprung heimsuchen. In einer Art methodischer Wendung, die am Anfang des 20. Jahrhunderts von verschiedenen Philosophien unternommen worden ist und zu der eine Art Nötigung ja bestanden haben muss. Ich sehe den Schrecken in euren Augen. Es wird noch sehr lange weiter so gehen. Man geht nicht ungestraft auf so eine Lesung. Die Wendung war, wenn ich es verkürzt ausdrücken darf, eine hin zu denjenigen Erscheinungen, die von den Einzelnen unabhängig, ihnen gegenüber autonom zu sein scheinen, das, was Materialisten oft Verkehrsformen nennen, diejenigen gesellschaftlichen Formen, die vom gesellschaftlichen Prozess gebildet werden, man kann sie auch Strukturen nennen, und die sich, wie bei Marx das Kapital, durch diesen gesellschaftlichen Prozess selbst zu reproduzieren scheinen. Weil man im Anschluss an die strukturalistische Auffassung der Sprache als einer solchen Form davon ausgeht, dass auch die Sprache eine solche Form ist, nennt man diese gesellschaftlichen Formen auch Diskurse. Unter diesem oder unter anderen Namen wird nun das Zusammenkommen, Zustandekommen der gesellschaftlichen Formen untersucht. Dem naheliegenden Einspruch, dass die Dinge der wirklichen Welt einschließlich der Formen Staat, Recht, Eigentum, Familie etc. doch kaum Diskurse seien, sondern reale Not, kann recht einfach mit dem Hinweis begegnet werden, es gehe darum, das zu untersuchen, was man wissen kann. Ob etwas hinter der Barriere liege und was, könne eben nicht gesagt werden, oder genauer, sei selbst auch Diskurs. Es ist nun sicherlich aber einmal versucht worden, mehr und anderes über diese wirklichen Dinge zu sagen. Das war etwa die spekulative Philosophie zum Beispiel Hegels. Weiter müsste man gar nicht reden. Die philosophischen Systeme sind bekanntlich gescheitert, wie allgemein bekannt ist, oder wie es auch heißt, die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Die materialistische Kritik täte an diesem Punkt gut daran, statt die einzelnen Tendenzen und Autoren der poststrukturalistischen Schule einzeln zu kritisieren, sich zuerst diesen Einwand gesagt sein zu lassen und das Scheitern der Systeme zu untersuchen, insbesondere weil sie selbst einiges damit zu tun hat. Der Materialismus bezeichnet nämlich gerade die Stelle, an der die Philosophie auf Grund gelaufen ist. Danach kann die Philosophie nicht mehr, es sei denn in verwandelter Form fortbestehen. Als Umgestaltung der Wirklichkeit, deren Denken eben der Materialismus wäre. Dieses eigenartige Verhältnis lässt sich in zwei Sätzen beschreiben, die man einmal probeweise nebeneinander stellen sollte. Der von Marx in der 11. Feuerbach-These, die Philosophen hätten die Welt nur verschieden interpretiert, das kann man darauf nicht verändern. Und der von Adorno in der Einleitung zur negativen Dialektik, dass Philosophie, die einmal überholt schien, sich am Leben erhielte, weil der Zeitpunkt ihrer Verwirklichung verpasst war. Der Satz von Marx ist nicht verständlich ohne die ausführliche Begründung, die er vorher und anderswo gibt. Er hat überhaupt nichts gemein mit der schreihälsigen Interpretation, die ihm spätere gegeben haben, nun sei immer genug diskutiert, jetzt gehe es an die Arbeit. Und umgekehrt wird der von Adorno falsch verstanden, wenn man ihn so versteht, als meine er mit Philosophie vordringlich seine eigene, als könne und solle man vorerst weiter Philosophie treiben, weil es mit der Revolution nichts geworden ist. Stattdessen wird ja allgemein weiter Philosophie getrieben, als wäre nichts gewesen, und zwar um den Preis, dass solche Philosophie sich über den Punkt, der zum Übergang zur Veränderung genötigt hätte, hinwegsetzt, ihn aus dem Denken herausschneidet, so tut, als gäbe es ihn gar nicht. Die Pointe besteht darin, dass so der Materialismus, dem der Weg zur Veränderung abgeschnitten ist, widerwillen sich selbst als eine Philosophie unter anderen Philosophien zu verlängern, genötigt ist, in welchem Zustand seine historischen Niederlagen ihm aber, wenn auch nicht die Evidenz, so doch die Plausibilität zu nehmen drohen. Das Problem, an dem die Philosophie scheitert, scheint mir vom Begriff der menschlichen Tätigkeit bezeichnet zu werden. Die Philosophie hatte sich über Kants Kritiken ja im Prinzip nur mit einem recht luftigen Regress gerettet, den Hegel sich dahinter zurückerlaubte, indem er zum Beispiel Gott unter verschiedenen Vorwänden durch die Hintertür wieder einließ. Dieser Regress erwies sich, indem die Junghegelianer ihn wieder abschnitten, als sehr produktiv. Indem sich aufweisen ließ, dass Gott eine Vorstellung ist, die die Menschheit produziert, und zwar als unbewusstes Wissen über sich selbst, war das Dilemma der philosophischen Systeme übersteigbar geworden. Das Allgemeine herrscht tatsächlich, aber als gesellschaftliche Form, vermittelt durch menschliche Tätigkeit. Oder was dasselbe ist, wird durch menschliche Tätigkeit produziert. Es handelt es sich nun in der Tat nicht mehr darum, die absurden Abgründe der Philosophie gedanklich zu ergründen und damit zu verdoppeln, sondern darin die absurde Praxis wiederzuerkennen, die prinzipiell der Veränderung zugänglich wäre und zu deren Veränderung gerade damals und erstmals die Möglichkeiten hergestellt zu werden schienen. Die menschliche Tätigkeit, das ist nun aber nicht mehr nur die gedankliche Tätigkeit des Menschengehirnes, die die Philosophie darunter verstand, sondern selbst diese Gedanken werden von materiellen, wirklichen, einzelnen Menschen produziert, und zwar ebenso, wie diese Menschen materiell sind, aus materiellen Gründen, und sie werden ebenso produziert, wie alle anderen Dinge produziert, und unter der Herrschaft von Gedankendingen. Das Recht zum Beispiel, ein allgemeines, herrscht ja wirklich, aber angewandt werden muss es von einzelnen Menschen auf einzelne Sachverhalte durch konkrete gedankliche Anstrengung eines Juristengehirnes, denn von alleine wendet es sich nicht an. Und selbst ohne den Spruch eines Richters ist seine Geltung durch das Rechtsbewusstsein, durch die Reflexion aufs Recht der Teilnehmer am Warenverkehr vermittelt. Denn auch die Waren tauschen sich ja nicht wirklich selbst gegeneinander aus, sondern bedürfen ihrer Besitzer, die sie zum Markt tragen und für sie denken. Ohne wirkliche, lebendige Menschen wäre der Vorgang nicht denkbar. Maschinen können ihnen das nicht abnehmen, nicht einmal die Rechtsprechung, so behauptet jedenfalls die Rechtslehre. Die menschliche Tätigkeit ist also irreduzibel. Selbst in der rohesten Form ihrer Exploration als bloße Naturkraft zeigt gerade das Maß, wodurch menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird, an, wie weit sie eben nicht ersetzt werden kann. Die Philosophie hat den Menschen aber gerade nicht unter der Bestimmung betrachtet, dass er als einzelner, bedürftiger, leibhaftig wirklicher da sein muss, sondern genau umgekehrt als reine Geistmonade, als rein denkendes Ding, als res cogitans. Und der Einspruch des älteren Materialismus dagegen war unwirksam geblieben, weil dieser sich den Weg selbst versperrt hatte. Zitat: Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbach schon mit eingerechnet, ist, dass der Gegenstand die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, als Praxis nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus etc. entwickelt. Zitat Ende, erste Feuerbach-These von Marx. Hieran kann man ungefähr ablesen, was das Resultat der Philosophie, Engels sagt, ihr Ausgang gewesen ist, und hier hinterfällt alles, was danach Philosophie heißt, systematisch zurück. Genauer gesagt, hintertreibt ihn, den Ausgang. Es sei denn, sie, die Philosophie, bezieht dieses Resultat und die Reaktion der Philosophie darauf ausdrücklich ein. Das heißt, verteidigt gegen die heutige Philosophie dasjenige an der Philosophie, worüber die heutige Philosophie lieber schweigt. Unter diesen Philosophien ist nun der Strukturalismus eine. Betrachten wir ihn etwas genauer. Sein Grundgedanke ist die Existenz gesellschaftlicher Formen, die den Einzelnen gegenüber autonom sind. Ein Gedanke, der auch dem Materialismus nicht fremd ist. Diese gesellschaftlichen Formen sind gegenüber dem Einzelnen und dem, was sie denken und was sie als Wille formulieren können, vorgängig, so wie die Sprache dem Gedanken vorgängig sein soll. Nur in den Bahnen, die die Verkehrsform zulässt, können Gedanken und kann Wille erst formuliert oder konstituiert werden. Selbstverständlich würde der Strukturalismus oder auch der Poststrukturalismus nicht abstreiten wollen, dass diese Verkehrsformen produziert werden durch die ständige Praxis der einzelnen Menschen. Der Unterschied besteht aber darin, dass er sich die Frage gar nicht stellt, warum die menschliche Tätigkeit solche Formen überhaupt produziert. Vielmehr erscheint es so, als konstituierten die Formen die Einzelnen, die unter ihnen tätig werden, dadurch erst. Anstatt, wie es der Materialismus nahelegt, umgekehrt. Der Unterschied ist entscheidend. Als Subjekt erscheint im Strukturalismus die Verkehrsform, die Einzelnen nur als dessen Widerspiegelungen. Außerhalb dessen, also außerhalb der Subjektrolle, kommen sie nicht in Betracht. Sie erleiden den gesellschaftlichen Prozess, wie ein Stück Naturstoff ihn erleidet. Sie produzieren ihn nicht viel anders als Petroleum die Energie produziert, die zu seiner Förderung notwendig ist. Nur, dass das Petroleum nicht auch noch denkt, das selber zu tun und zu wollen. Der Materialismus hat demgegenüber darauf zu beharren, dass es die Menschen sind, die die Strukturen schaffen und ihnen doch dabei nicht aufgehen, eben deshalb, weil sie nicht Gedankenwesen sind, sondern gerade auch Naturstoff. Noch die Arbeitskraft ist, wenn auch Ware, so doch etwas anderes als Ware. Der Strukturalismus scheint dem Materialismus voraus zu sein, in genau dem Maße, in dem der Fortschritt des Kapitals die Einzelnen in sich absorbiert hat. Der störungslose Ablauf des ganzen unheimlichen Vorgangs ist, was dem Strukturalismus seine Plausibilität gibt. Der Vorgang, den beide Lehren betrachten, ist erkennbar dasselbe. Mit dem Strukturalismus wäre recht gut beschreibbar, wie und wieso er funktioniert. Der Materialismus aber muss behaupten, dass die wirklich Einzelnen im Prozess niemals aufgehen können. Das ist im Übrigen die metaphysische Erbschaft, die er mit sich trägt und mit der er steht und fällt. Der Materialismus befindet sich nun in der Not, dass er die unökonomischere Erklärung ist. Er enthält zwingend die Annahme, es sei ohne weiteres möglich, dass die einzelnen Menschen gerade als bloßer Naturstoff sich nicht nur daran stören, sondern sich erfolgreich dagegen wehren, wenn die Gesetzmäßigkeit des objektiven Prozesses sie etwa zum Verhungern zwänge. Ohne solche Gegenwehr, die auch nur als solidarische Aktion der Gattung Mensch zu haben wäre, ist der Strukturalismus ebenso zu wenig zu widerlegen wie das Kapital.
Entschuldigung, können wir das absprechen?
Ich fürchte nicht, es wird immer schlimmer. Ich versuch's. Das war der Stand der Dinge, als Louis Althusser den Strukturalismus in die Parteidoktrin des Parti Communiste Français einführte. Diese Lehre und jener Verein passten ganz hervorragend zusammen. Es ist fast ein Wunder, dass die Partei die Lehre nicht gleich selbst erfunden hat. Ihr ganzes Verhalten im entscheidenden Mai 1968 zeigt gleichermaßen ihre Abneigung gegen die Revolution wie ihre Unfähigkeit, außerhalb der Formen von Staat und Kapital zu denken. Musterbeispiel für praktischen Strukturalismus. Althusser soll sich über das Verhalten seines Vereins übrigens enttäuscht geäußert haben und hat sich später von ihm abgewandt. Einer seiner Schüler war nun Michel Foucault. Und nun passiert auf den ersten Blick Folgendes. Foucault, zunächst noch Strukturalist, hält sich 1968 in Tunesien auf, wo er die tunesische Variante von 1968 erlebt. Hiervon und von den Ereignissen in Frankreich ist er tief beeindruckt. Und in der Tat ist im Buch nicht vorgesehen, dass scheinbar aus nichts ein völlig spontaner Generalstreik entsteht. Dass die Arbeiter die Fabriken besetzen und die Studenten die Universitäten. Dass Präsident de Gaulle Frankreich nach Deutschland flieht und Vorkehrungen trifft, Panzer auf Paris zu schicken. Und das alles ohne jedes Zutun der sogenannten Kommunistischen Partei und ihres mächtigen Gewerkschaftsbandes, sogar gegen deren erbitterten Widerstand. Man kann sagen, was man will, aber Strukturalist sein kann man danach nicht mehr. Was auch immer der Mai 68 gewesen ist, aber er ist kaum aus den Verkehrsformen hervorgegangen. Ich wüsste keinen genaueren Begriff von Zusammenhang menschlicher Tätigkeit und Vernunft zu nennen als den spontanen Generalstreik. Und Foucault hat sich danach auch vom Strukturalismus entfernt und die Lehre begründet, die man Poststrukturalismus nennt, so dass man sagen müsste, der Unterschied zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus ist genau dieser Mai 1968. Aber hier, wo unsere Argumentation so klar zusammenzulaufen scheint, wird es in Wirklichkeit erst richtig kompliziert. Denn was Foucault 1968 gesehen haben will, ist folgendes Zitat. Was auf der Welt ist es, das in einem Einzelnen den Wunsch, die Fähigkeit und die Möglichkeit zu einem absoluten Opfer auslöst? Ohne dass man die leiseste Ambition nach Macht oder Profit erkennen oder auch nur vermuten könnte. Und das ist, was ich in Tunesien gesehen habe. Zitat Ende. Was er gesehen hat, waren Studenten, die von der Polizei halb oder ganz totgeschlagen worden sind und die in ihrem Kampf ihr Leben riskiert und oft genug verloren haben. Ich will nicht, dass man glaubt, ich hätte ihn missgünstig zitiert. Man wird das in allen seinen Äußerungen finden. Ihn interessiert nicht die Befreiung der Einzelnen, sondern er fragt sich, für welche höhere Sachen diese Leute ihr Leben zum Opfer gebracht hätten, so als hätten sie das freiwillig gemacht. Er fragt also nach einer neuen Struktur, nach einer neuen Verkehrsform, einem neuen Souverän, und er scheint zu glauben, dass es das war, worum es 1968 gegangen ist. Ein Bruch mit dem Strukturalismus ist, wenn man das und nichts anderes in Tunesien gesehen hat, gar nicht nötig, sehr wohl aber eine Erweiterung. Man muss ihn dann in der Tat um alles Mögliche ergänzen, was diese Opferbereitschaft, die man in abstrakto auch bei den Freikorps gesehen haben könnte, motivieren könnte, aber, und das ist die Wendung, eben nicht mit Grauen, sondern Foucault sympathisiert mit dem, was er da gesehen zu haben meint, was aus alledem nahelege, wäre kurz gesagt eine Durchmischung des Strukturalismus mit Heidegger. Es wird übrigens noch komplizierter. Diese Dinge über 1968 hat er erst 10 Jahre später gesagt, in einer Zeit, als er bereits im Iran auch einige Dinge gesehen und beschrieben hat, die man ihm bis heute aufs Wort glaubt. Eine ganz und gar von politischer Spiritualität durchwebte islamische Revolution etwa. Alle, die er fragte, wollten die Islamische Republik, und niemand scheint sich gefragt zu haben, warum er offenbar nur Leute von den Mojahedin-e Khalq oder der Hezbollah gefragt. Oder warum auf den Fotos hunderttausende unverschleierte Frauen demonstrieren, die doch wohl nicht für den verpflichtenden Hijab demonstriert haben. Oder warum die Islamische Republik bis 1983 einen Bürgerkrieg gegen die Linke führen musste, wenn die Revolution doch so tief und ganz und gar islamisch gewesen sein soll, statt, wie es wirklich war, die Konterrevolution. Was Foucault beschrieben hat, hat es wohl gegeben. Was er nicht gesehen hat oder was in seinem Denken nicht vorkommt, das wäre aber erst die Wahrheit gewesen. Was ihn an 1968 und 1978 interessiert, sind genau die Stränge, die nach 68 etwa in den libanesischen Bürgerkrieg münden oder nach 78 zum Khomeinismus. Die Reaktion, schreibt Max Stirner, tritt im selben Moment ins Leben, in welchem die Revolution zur Welt kommt. Beide werden im selben Augenblick geboren, allerdings von grundverschiedenen Eltern. Und Foucault betrachtet den Vorgang und sieht nur die eine. Trotzdem glaubt man ihm offenbar aufs Wort, und auch unter Leuten, die weder ihn und seine Lehre noch Khomeini mögen, werden seine Beschreibungen zitiert, wie wenn sie eine richtige Auskunft gäben über etwas anderes als über ihn selbst. Der Rest des Artikels ist gehässige Scheiße. So, das ist keine Vorgabe.
Wie weiter?
Wollen wir jetzt Pause machen oder was?
Ja. Ich will rauchen, aber ich weiß nicht,
wie ich will auch rauchen. Ist. Was meint ihr? Kurz rauchen? Ja, rauchen.